Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolf.
Kopftuch, Gebetsteppich, am Samstag darf nicht geschafft werden. Religion am Arbeitsplatz ist ein sensibler Bereich und führt bei Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen immer wieder zu herausfordernden Situationen. Aber wie sieht das rechtlich aus? Ist es zum Beispiel erlaubt, am Arbeitsplatz ein Kopftuch zu tragen? Oder dürfen Mitarbeiter während der Arbeitszeit immer wieder beten oder auch fasten? Wir reden über verschiedene Fragen rund um ein heikles Thema, nämlich Religion im Arbeitsrecht. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Herr Rudolf, wir haben ja lange überlegt, ob wir das Thema da wirklich aufgreifen sollen beim Podcast. Warum eigentlich?
Ja, einerseits ist es natürlich sehr ein sensibles Thema. Es geht um etwas sehr Persönliches, wo ja, je nach Betrachtungsweise, je nach Einstellung, die man zu dem Thema hat, man natürlich unterschiedlicher Meinung kann sein. Das ist jetzt kein Grund, dass man es deswegen nicht macht, aber man muss einfach gut überlegen, was man da zu dem Thema sagt, weil es sind wirklich auf beiden Seiten, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, können da sehr berechtigte Interessen spielen. Und ich habe es damit schon gesagt, oder? Es geht häufig, das werden wir nachher sehen, um es abwägen. Es ist nicht einfach schwarz-weiß, vieles ist Grauzone. Und das macht das Thema vergleichsweise anspruchsvoll.
Ist es aber nicht gerade wichtig, dass man eben dann über so unklare oder auch sensible Bereiche reden
kann? Genau, das war dann auch unsere Entscheidung. Wir haben gefunden, wir müssen trotzdem quasi, oder wir wollen auch zu dem Thema, soweit wir können, Farbe bekennen. Es ist aber so, wir werden auch gerade sehen, wenn wir dann nachher auf die Rechtsprechung sprechen kommen, es gibt eben fast nichts, was einem Orientierung gibt. Also das Gesetz gibt sehr wenig Vorgaben, es gibt wenig Rechtsprechung. Das heisst, da bleiben Grauzonen, aber wir werden unser Bestes versuchen, wenigstens ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Wieso ist es dann als Arbeitgeberin oder auch als Arbeitnehmerin wichtig, aus rechtlicher Sicht in diesem Bereich ein bisschen Bescheid zu wissen?
Ich glaube, weil die Religion einfach heute immer noch für viele Menschen eine zentrale Bedeutung hat. Einerseits, und am Arbeitsplatz verbringt man sehr viel Zeit. Das heisst, da kann es dann eben, wie soll ich sagen, widersprechende Interessen geben. Sie haben das Beispiel schon gesagt, wenn jemand während der Arbeitszeit bzw. während dem Arbeitstag betet, dann ist das tatsächlich etwas, wo halt das kommt vor. Und darum, glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn insbesondere die Unternehmen so ein bisschen den rechtlichen Hintergrund kennen zu dem Thema.
Herr Rudolf, kurz gesagt, die Religionsfreiheit ist ja bei uns in der Bundesfassung verankert. Kann man sich dann als Mitarbeiterin immer einfach darauf berufen, wenn es um Religionsthemen am Arbeitsplatz geht? Oder ist es eher Privatsache?
Ja, auf den ersten Blick, wenn man die Bundesverfassung liest, hat man das Gefühl, ja, selbstverständlich, weil dort ist die sogenannte Glaubens- und Gewissensfreiheit gewährleistet. Jetzt kommt aber ein Problem dazu. Es ist vielleicht ein bisschen technische Materie. Die Grundrechte, die schützen grundsätzlich nur gegenüber dem Staat. Also der Staat muss das respektieren und unter Privaten an sich nicht. Man sagt dem, dass es keine direkte Drittwirkung gibt von den Grundrechten in die Privatrechtswelt. Und jetzt gibt es aber, wie es der Name schon sagt, wenn es direkt ist, gibt es auch eine indirekte Drittwirkung. Also das heisst, in gewisser Möglichkeit ist es möglich, die Grundrechte auch unter Privaten zu berücksichtigen. Ja, und insofern ist es dann eben immer, fast in allen Fällen, eine Auslegungsfrage. Es geht ums Abwägen von Interessen.
Also in dem Fall ist Religion am Arbeitsplatz doch ein Thema, das nicht nur Privatsache ist, sondern auch ein Stück weit erfasst ist.
Ja, einerseits eben durch die indirekte Schutzwirkung, dass man das eben auch möglicherweise im Arbeitsrecht, im Arbeitsverhältnis kann anrufen kann. Gleichzeitig ist es aber auch insofern nicht Privatsache, dass ein Mitarbeiter nicht einfach kann sagen, ja, weil ich bestimmte Glaubensrichtung verfolge, kann ich am Arbeitsplatz einfach alles machen. Mhm. Weil man tut sich, wenn man einen Arbeitsvertrag eingeht, tut man sich einschränken, auch in seiner Persönlichkeit. Mhm. Und das kann dann eben auch zur Folge haben, dass es in Bezug auf die Religion am Arbeitsplatz halt gewisse Einschränkungen gibt.
Also wir schauen ja nachher noch neuere Beispiele an, oder aus Arbeitgebersicht, aber auch aus Arbeitnehmersicht. Jetzt stellt sich mal die zentrale Frage, was ist überhaupt unter dem Begriff Religionsverstehen? Sind da auch Freikirchen oder eigene selbstständige Weltanschauungen darunter zu subsumieren? Oder was ist das genau?
Ja, es ist ein relativ weites Verständnis. Jetzt die klassische Religionsfreiheit, kann man sagen, die hat immer in einem weiteren Sinn, hat die irgendwie ein göttliches, wenn man so will, ein göttliches Kriterium, Element. Aber die Verfassung schützt an sich auch weltanschauliche Fragen. Und auf die Frage von Freikirchen, ja, es ist so, also nicht nur die klassischen, vielleicht staatlich anerkannten Religionen sind geschützt, sondern an sich sind das sämtliche Religionen.
Und wie weit geht dann eben die indirekte Drittwirkung von diesen Grundrechten? Also bin ich als Arbeitgeberin grundsätzlich verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen für religiöse Praktiken?
Das ist eine Abwägungsfrage. Also tatsächlich kann man eine indirekte Drittwirkung herleiten. Man macht das in der Regel über die Fürsorgepflicht der Arbeitgeber, dass man sagt, dazu gehört eben auch ein Stück weit, dass man versucht, natürlich immer nur im möglichen Rahmen, was unternehmerisch oder praktisch im Betrieb möglich ist, dass man das sollte berücksichtigen. Und das macht die Schwierigkeit vom Thema aus. Man kann eben nicht sagen, die Arbeitgeber sind immer verpflichtet, das und das zu respektieren, sondern es kommt immer auf den Einzelfall an. Man wäre es zum Beispiel gesehen im Kopftuch, oder da hängt es dann sehr davon ab, um was für eine Funktion geht es beispielsweise? Oder ist das eine reine Innendiensttätigkeit? Oder hat man da Aussendienstkontakt mit Kunden, die vielleicht heikel sind? Darum, ja, Einzelfalloptik, an der kommen wir nicht vorbei.
Fangen wir doch mal mit einem Beispiel an. Und zwar ganz am Anfang des Prozesses bei der Bewerbung. Fatima ist Muslimin und bewirbt sich bei einer IT-Firma um eine Stelle als Informatikerin. Sie wird dann eingeladen ans Gespräch und dort dann prompt nach ihrer Religion gefragt. Herr Rudolf, muss sie als Arbeitnehmerin ihrem künftigen Arbeitgeber im Bewerbungsverfahren ihre Religion mitteilen?
Nein, da habe ich eine klare Meinung. Für diese Situation, wie sie schildert, also die Fatima bei einer IT-Firma, ist das nicht der Fall. Man muss eigentlich nur Fragen beantworten, die eine Art einen Arbeitsplatzbezug aufweisen, also wo es um Qualifikation geht, wo es vielleicht um technische Daten geht, wie die Adressen oder die AHV-Nummern. Und im Normalfall, wie jetzt im Beispiel von der Fatima, ist eben die Religion nicht eine direkte Beziehung zu der Tätigkeit, die man ausführt. Heisst aber auch, es kann Ausnahmen geben. Also wenn sich eine Lehrerin oder ein Lehrer bei einer kirchlichen Schule bewirbt, wo einfach klar die Schule in Bezug auf die Religion eine Art identifiziert ist, dann finde ich, in so Sondersituationen, dann kann ausnahmsweise so eine Frage zulässig sein. Aber es braucht irgendwie das besondere Element. Man redet in dem Zusammenhang auch von sogenannten Tendenzbetrieb.
Wie sieht es denn aus, wenn Sie sich um eine Stelle im Verkauf an der Kasse oder in einer Fabrik würde bewerben?
Wäre für mich das Gleiche wie im Fall von der Fatima. Also da besteht mindestens im Grundsatz kein Fragerecht von der Arbeitgeberin.
Also es kommt wirklich auch ein bisschen auf die Branche drauf an und den konkreten Job.
Genau. Und der Grundsatz ist sicher nein, kein Fragerecht. Also es braucht eben irgendwie so die besondere Ausrichtung vom Unternehmen. Oder, dass eben wenn, oder wenn eine Kirche selber jemanden anstellt. Oder wenn eine Kirche selber jemanden anstellt, dort habe ich ein gewisses Verständnis, dass dort dann halt die Frage der Religionszugehörigkeit zum Thema kann werden.
Was passiert, wenn dann Fatima ihre Religion bekannt gibt und sie dann eben wegen dem, wegen ihrer Religionszugehörigkeit, den Job nicht bekommt? Wie kann sie sich dann wehren?
Ja, ihre Möglichkeiten sind bescheiden, muss man sagen. Es gibt in der Schweiz nicht so ein allgemeines Diskriminierungsgesetz, wo einem im besten Fall sogar einen Anspruch auf die Stelle würde verschaffen. Das ist im Bereich von der Gleichstellung von Frauen und Männern gibt es das Gleichstellungsgesetz. Dort hat man gewisse Möglichkeiten. Aber in dem Bereich gibt es das nicht. Man könnte versuchen, einen Anspruch herzuleiten aus Persönlichkeitsverletzung. Oder die Juristen würden reden von culpa in contrahendo. Also im technischen Begriff geht es darum, dass man einfach muss während der Vertragsverhandlungen sich auch schon muss nach Treu und Glauben aufführen muss. Aber es wird schwierig werden. Also sicher, die Stelle kann sie sicher nicht erstreiten. Im besten Fall wäre theoretisch denkbar irgendeine Genugtuung, die aber sehr geringfügig wird ausfallen.
Vielleicht eine heikle Frage, aber was ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Arbeitgeberin vielleicht den ganzen Stress mit vielleicht besonders intensiven Religionspraktiken sich wieder ersparen und das irgendwie doch möchte herausfinden? Oder gibt es da keine Handhabung?
Ja, wie soll ich sagen, wenn nicht wegen der besonderen Tendenz vom Unternehmen, dass ausnahmsweise zulässig ist, die Frage, dann darf er nicht durch andere Methoden das Ganze versucht werden abzuklären. Also das müsste ein Arbeitgeber sich daran halten, dass sie halt im Regelfall weder fragt noch andere Untersuchungsmethoden einsetzt.
Also mit anderen Methoden meinen Sie was ungefähr?
Ja, man könnte sich vorstellen, dass man eine Mitarbeiterin oder beziehungsweise Bewerberin, Bewerber googlen tut, oder? Und so versucht vielleicht etwas herauszufinden über Religionszugehörigkeit oder Tätigkeit. Und das wäre in meinen Augen eben auch nicht zulässig. Also man darf einerseits nicht fragen im Normalfall nach der Religion, aber man darf nicht einfach auch nicht so eine offene Google-Search machen. Es ist mir klar, das ist ein bisschen theoretisch, weil häufig wird es trotzdem gemacht und niemand merkt es. Aber wenn man einfach das ernst nimmt mit dem Datenschutz, muss man sagen, eigentlich wäre auch so eine Google-Search nicht zulässig.
Und auch nicht Social Media.
Ja, bin ich der Meinung, das würde für mich zu weit gehen. Also so ein Erforschen hintenrum quasi, ist für mich nicht mehr gedeckt durch den Arbeitsplatzbezug, den es braucht für jede Datenerhebung im Arbeitsrecht.
Angenommen, die Arbeitgeberin weiss nichts von ihrer Religionszugehörigkeit. Die Fatima bekommt den Job als Informatiker, legt sich am Morgen wie gewöhnt ihren schönsten Kopftuch an und fährt im Büro an zu arbeiten. Wo ihre Vorgesetzte das sieht, ist er alles andere als begeistert und er pfeift sie zurück. Das Kopftuch tragen sie bei seinem Betrieb verboten, sagt er. Und er verweist auf ein Kleiderreglement, wo eben genau das drinsteht. Herr Rudolf, ist es korrekt, was der Chef da macht?
Das ist ganz eine schwierige Frage. Schwierig auch darum, weil wir haben ganz unterschiedliche Urteile gesehen zu dem Themenbereich. Also beispielsweise ist einmal entschieden worden, dass in einer Schule man von Lehrerinnen, Lehrern kann erwarten kann, dass sie keine solchen religiöse Kleider oder Zeichen auf sich tragen. Auf der anderen Seite ist in einer Wäscherei, ist das gewesen, im Kanton Bern, also muss man sich vielleicht vorstellen, wie in einer Industriehalle, in einer Fabrik oder so, dass dort eine Mitarbeiterin, die hat wollen, das Kopftuch tragen und das hat man dann ihr Verbot und dort hat man geheißen, das ist das nicht zulässig gewesen, so ein Verbot. Und das zeigt schon, eben, es ist eine Grauzone, es kommt sehr auf die Umstände an. Ich finde jetzt im Fall von der Fatima, wo sie in einer Informatikfirma sie schafft, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass sie da irgendwo in einem Bürogebäude programmiert beispielsweise, wo sie nicht jetzt direkt Kundenkontakt hat, ist es mindestens ein Grenzfall und ich könnte mir vorstellen, dass das Gericht zum Schluss kommt, also dass das unzulässig ist, also unzulässig von der Arbeitgeberin, dass sie nicht kann verlangen, dass sie das Kopftuch muss abnehmen. Jetzt kommt aber eine zusätzliche Dimension dazu, wie Sie sagen, es gibt ein Kleiderreglement. Und wenn das Reglement tatsächlich Vertragsbestandteil geworden ist, also im Arbeitsvertrag ist irgendein Verweis auf das Reglement und dort steht das drin, dann wird es noch komplizierter, oder? Dann stellt sich die Frage, wie weil die Fatima da mal zugestimmt hat, muss sie das akzeptieren? Und da muss ich sagen, habe ich, oder wage ich keine Prognose, wie ein Gericht das würde entscheiden. Persönliche Tendenz finde ich, wenn es wirklich vertraglich abgemacht ist, das akzeptiert worden ist, dann ist es wohl möglich, dass sich Fatima zu dem verpflichtet. Wenn es aber gar kein Reglement gibt und es geht nur um eine Art eben eine Innendiensttätigkeit, wo es nicht irgendwie aus Kundenüberlegung oder aus Sicherheitsgründen notwendig ist, dann finde ich, hat das Unternehmen ein erhebliches Risiko, dass man sagt, ja, das musst du akzeptieren, dass die Mitarbeiter das Kopftuch anhat.
Also jetzt zum Reglement ist vielleicht noch wichtig zu sagen, oder, dass das auch wirklich Vertragsbestandteil geworden ist. Also da könnte man als erstes ja prüfen, ob das Reglement überhaupt Teil von Ihrem Vertrag ist.
Genau, ich habe das jetzt vorausgesetzt, aber das ist ein wichtiger Punkt, was ich sage. Das Reglement gilt nicht einfach, weil es gibt, sondern es muss vertraglich irgendwie integriert worden sein. Meistens beim Unterzeichnen des Arbeitsvertrags wird irgendwo verwiesen auf das Reglement und das Reglement wird den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Das wäre dann schon die Voraussetzung.
Genau, sie muss die Möglichkeit haben, das gesehen zu haben.
Genau, nur dann kann sie überhaupt zustimmen.
Genau, weil sonst könnte ja ein Chef einfach mal ein Reglement noch schnell auf die Beine stellen im Nachhinein.
Genau, das kann er machen, wenn es nur um reine Weisungsebene geht. Also wenn es darum geht, zum Beispiel wie die IT genutzt werden darf. Das kann ein Unternehmen an sich einfach mal festlegen. Jetzt im Bereich vom Kopftuch wäre jetzt für mich persönlich die Weisung allein nicht ausreichend. Also wenn man es zuverlässig machen als Unternehmen, sollte man es auf eine vertragliche Ebene bringen, also eben mit so einer Integration.
Und dann sagen Sie, in gewissen Fällen ist es dann möglich, via Reglement ein Kopftuch zu verbieten, in dem Fall?
Das ist mindestens meine Meinung. Oder ich kann es vielleicht noch ein bisschen abschwächen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das Gericht das so würde entscheiden. Ich muss aber sagen, das ist so meines Wissens noch nie geklärt worden. Also es fehlt eben so ein Präjudiz, wo zum Beispiel vom Bundesgericht, wo das klar entschieden hat. Man hat da verschiedene Urteile gesehen. Es gibt auch im europäischen Rechtsraum unterschiedliche Urteile, die ergangen sind. Also wir sind da wirklich so in einem neudeutschen Hotspot von einem sehr umstrittenen Punkt, wo man muss sagen, es ist noch nicht wirklich geklärt.
Und eben also die Begründung vom Chef für so ein Verbot, was müsste das für eine Begründung sein?
Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, aus Sicherheitsgründen, oder wenn man mit gewissen Maschinen zu tun hat, wo eine gewisse Gefahr könnte sein, das gibt es tatsächlich, dass man allenfalls könnte, das Kopftuch allenfalls könnte in eine Maschine geraten, oder wenn man vielleicht wie mit langen Haaren oder so, wo nicht irgendwie so ein bisschen geschützt sind, das könnte ein Argument sein. Ein schwieriges Argument ist das, was wir schon kurz angesprochen haben, wie ist es, wenn man sagt, ja, weil der Kunde das erwartet, oder? Das ist eine schwierige Abwägungsfrage im Einzelfall, da gibt es auch keine Rechtsprechung, so richtige klärende dazu. Dann, wir haben es schon gehabt, bei der Tendenzbetrieb, da würde ich das schon wieder sehen, dass man es verlangen kann, dass es nicht gereiht wird, also wenn sie von einer katholischen Kirche angestellt werden, in einer Funktion, wo sie auch eine gewisse, sagen wir zum Beispiel, Kaderstellung haben oder so, dort sehe ich schon, dass man dann von den Leuten erwarten darf, dass sie kein Kopftuch haben.
Also es ist eine komplexe Situation und man muss auch wirklich den Einzelfall immer anschauen.
Das ist leider so, also leider, weil es einfach so ein bisschen ratlos zurücklässt, aber gerade in dem Bereich ist es so, wenn man wirklich ganz unterschiedliche Entscheidungen sieht.
Jetzt gibt es ja nicht nur Kopftücher, sondern es gibt ja ganz viele andere religiöse Symbole, also Kippa, Turban, Kruzifix. Wie sieht es dort denn aus?
Für mich an sich genau das Gleiche, wie wir es jetzt gesagt haben. Also es braucht die Abwägung, ist es ein Tendenzbetrieb oder nicht. Dann eben gibt es ein Reglement oder nicht. Und das spielt für mich eigentlich keine Rolle, ob das jetzt ein Kopftuch ist oder eine Kippa. Es bleibt letztlich immer der Einzelfall zu prüfen.
Also Tendenzbetriebe, haben Sie jetzt ein paar Mal erwähnt, gibt es nicht so viel, oder?
Ja, genau, das ist also die Ausnahme, muss man sagen. Also eben im religiösen Bereich sind es alles Kirchen sicher, oder? Oder kirchennähe Institutionen. Vielleicht könnte man sich vorstellen, in der Schweiz gibt es das vielleicht nicht so häufig, aber in Deutschland ist es recht verbreitet. So kirchliche Krankenhäuser, zum Beispiel Spitäler, die eine klare Ausrichtung haben, oder Schulen, die eine klare, vielleicht zum Beispiel eine christliche Ausrichtung haben, oder?
Aber eben so einem normalen Schweizer KMU ist ja kein Tendenzbetrieb.
Genau, dort denke ich, wenn das Unternehmen das will, dass man das nicht trägt, wäre es sehr gut beraten, das eben, wie wir besprochen haben, im Kleiderreglement festzuhalten.
Ist es dann zum Beispiel erlaubt, wenn jetzt der Betrieb oder das KMU differenziert und sagt zum Beispiel, nur Kippa ist erlaubt, aber das Kopftuch nicht?
Das fände ich schwierig, weil es sind ja die gleichen Fragestellungen dahinter und dass man dann als Unternehmen eine Religion bevorzugt gegenüber einer anderen, das finde ich von der Sache her schon mal nicht recht richtig. Und da könnte sich, wenn das gemacht wird, dann auch Gleichbehandlungsfragen stellen. Also für mich kritisch und eigentlich nicht zu rechtfertigen. Ausser wenn der Betrieb selber wieder ein Tendenzbetrieb ist, dass man dann allenfalls die Symbole darf tragen, die einem Tendenz entsprechen, eben in einer christlichen Schule dann vielleicht das Kreuzzeichen um den Hals trägt oder so, während vielleicht andere nicht zulässig sind. Das ist eine Ausnahmekonstellation, aber sonst plädiere ich klar für eine Gleichbehandlung.
Also es braucht wie eine sachliche Begründung, wenn man von der Gleichbehandlung abweicht.
Wäre mein Standpunkt.
Jetzt, was ist, wenn die Fatima als Mitarbeiterin jetzt in unserem Beispiel in der IT-Firma nicht einverstanden ist mit der Begründung von der Arbeitgeberin, dass sie eben das Kopftuch nicht darf tragen? Was kann sie machen?
Ja, schwierig. Oder? Man könnte sich fragen, hat sie einen Anspruch auf eine Versetzung, dass sie irgendwo in eine andere Abteilung versetzt wird, wo sich vielleicht das Thema nicht so stellt. Kann man versuchen zu argumentieren, ist einfach rechtlich, muss man sagen, sehr schwierig, weil man als Gesetz sieht keinen Versetzungsanspruch vor. Das ist so. Man müsste das versuchen herzuleiten, allenfalls das Persönlichkeitsrecht raus von der Mitarbeiterin. Mir ist kein Urteil bekannt, wo das jemals erfolgreich von einer Mitarbeiterin durchgefochten worden wäre. Also sicher ein steiniger Weg.
Sie haben jetzt angesprochen, das Thema Versetzung. Also wäre das nicht sowieso einfach immer wieder eine Lösung, um theoretisch könnte gehen, dass man sie halt eben weg von der Front nimmt oder irgendwo ins Einzelbüro? Oder?
Ja, und das einfach setzt voraus, dass man sich dann einig ist. Mhm. Oder? Das, und dann ist das selbstverständlich eine mögliche Lösung. Wenn das für beide passt, dann denke ich, ist das eigentlich eine ideale Lösung. Aber es muss für beide stimmen, beide Seiten.
Da kommt es aber auch auf die Grösse des Betriebs an. Weil ein Grossbetrieb kannst du nicht eher irgendwie versetzen oder etwas...
Ganz genau. Das ist natürlich faktisch so, wenn Sie ein kleiner Malerbetrieb sind mit zwei Mitarbeitern, da gibt es halt dann in der Regel nicht irgendein Innendienstbüro, wo man dann die Mitarbeitenden, Mitarbeiter kann versetzen kann, sondern es gibt schlicht keine andere Möglichkeit.
Darum ist vielleicht das Verbot dort eher zulässig.
Ja, wobei, wenn ich es mir jetzt gerade so überlege, gerade in einem Malerbetrieb, ja gut, man kann sagen, es gibt Kundenkontakt, oder? Und das kann eben, ist umstritten, kann ein Argument sein, dass man dann das nicht will. Gleichzeitig ist es aber nicht jetzt so ein klassischer Fall oder gar nicht ein Fall von einem Tendenzbetrieb, oder? Also Malerei wird jetzt nicht verbunden, in Verbindung gebracht mit einer gewissen religiösen Ausrichtung.
Der Ali ist ein strenggläubiger Muslim und will gerne jeden Tag 5-mal beten und auch jeweils am Freitag am bekannten Freitagsgebet in der Moschee teilnehmen. Es ist ihm sehr wichtig. Es ist auch eine Pflicht in seiner Religion, sagt er. Seine Vorgesetzte findet, dass er in seiner Freizeit am Abend und am Wochenende beten könne und sicher nicht während der Arbeitszeit. Und verbietet ihm darum das Beten während dem Arbeiten. Herr Rudolf, darf sie das?
Ja, es ist ein bisschen ähnlich wie im Kopftuch, oder? Es gibt leider keine ganz klare Antwort. Einerseits haben wir natürlich das Bedürfnis vom Ali wegen seiner letztlich Religionsfreiheit, dass er da auch möchte, die Religion praktizieren mit Beten. Das ist ein hohes Interesse, das er hat. Gleichzeitig aber aus arbeitgebender Sicht muss man sagen, ja, eigentlich sind ja die Leute angestellt zum Arbeiten. Natürlich muss man Pause gewähren, aber ja, das ist relativ eng vorgegeben, wenn man Pause geben muss. Umgekehrt wiederum muss der Arbeitgeber die Persönlichkeit der Mitarbeitenden respektieren. Und da kann man eben auch dazu zählen, dass man sagt, wenn man sich irgendwie einrichten kann, dass man diesen Leuten die Möglichkeit gibt. Und in dem so ein komplexen rechtlichen Umfeld bewegen wir uns. Und das heisst, es hängt dann auch sehr davon ab, was sind die Möglichkeiten im Betrieb, oder was für eine Tätigkeit das geht. Was ich finde, was auf jeden Fall nicht möglich ist, ein Unternehmen kann nicht einfach pauschal sagen, wir verunmöglichen jede Art von Beten während dem Arbeitstag, wo du im Unternehmen bist. Das ist für mich zu weit gehen. Gleichzeitig muss aber der Ali auch Rücksicht nehmen, was möglich ist, oder? Wenn irgendwie eine wichtige Sitzung ansteht, wo er jetzt muss dabei sein muss, dann muss er das respektieren und kann nicht sagen, ich gehe jetzt genau dann beten. Also es braucht da leider einmal mehr, wenn man so will, die Einzelfallabwägung irgendwo zwischen der Fürsorgepflicht von der Arbeitgeberin und letztlich halt Arbeitspflicht vom Mitarbeiter. Und das ist natürlich sehr zu empfehlen in so Fall, dass man es eben gar nicht zu einem Streit lässt, sondern dass man vorher miteinander redet und dann irgendwie sich darauf verständigt, wenn das möglich soll sein und dass man sich unternehmerisch oder betrieblich Abläufe auf das kann einrichten kann.
Also das ist wichtig, oder, dass man miteinander einen Konsens findet oder einen Weg versucht zu suchen.
Das ist generell so und dunkelt mich ganz speziell in dem Thema, oder, weil es sehr um Persönliches geht, jetzt da für die Aussicht vom Ali, aber auch um ein gerechtfertigtes Interesse vom Unternehmen, dass die betrieblichen Abläufe nicht gestört werden.
Ja. Aber was ist denn, wenn der Ali einfach findet, hey, das ist im Fall meine Sache und möchte gar nicht so unbedingt darüber reden?
Ja, da finde ich, muss auch er gewisse Bereitschaft haben, wie soll ich sagen, Hand zu bieten zu einer vernünftigen Lösung. Ja. Weil, wie soll ich sagen, wenn ich ein Arbeitsverhältnis eingehe, dann bin ich eben nicht mehr ganz frei, wie wenn ich kein eingegangen bin, sondern ich tue eine Art meine Arbeitszeit verkaufen. Und aus dem Abschluss vom Arbeitsvertrag ergeben sich halt gewisse Einschränkungen in meinem Persönlichkeitsrecht. Und darum kann ich nicht einfach sagen, das ist jetzt nur meine Privatsache und ich bete, wenn es mir passt.
Aber gibt es denn irgendeine Norm oder irgendetwas Handfestes oder Konkretes, wo ich dann die Arbeitgeberin darauf stützen kann? Also abgesehen von unserem Podcast.
Genau. Ja, das wäre natürlich der erste Ansatz, ist klar. Es gibt Vorschriften in Bezug auf Viertig, oder, dass man Anspruch hat, dass man Viertig kann beanspruchen einerseits, dass man kann an sogenannten religiösen Feiern teilnehmen, das ist auch vorgesehen im Arbeitsgesetz, aber jetzt speziell das Betten, das ist nicht geregelt und schon gar nicht die Häufigkeit, oder? Das ist nie im Gesetz vorgesehen, da muss man wirklich den Einzelfall beurteilen.
Jetzt ist es ja so, dass die Christen ja auch immer wieder frei haben, zum Beispiel Maria Himmelfahrt. Es gibt ja einige christliche Feiertage. Kann dann der Ali sich auch darauf berufen, dass er an einem anderen Tag, der in seiner Religion wichtig ist, auch frei hat?
Ja, das kann er. Sie sagen richtig, die staatlichen Feiertage in der Schweiz, die sind sehr christlich geprägt. Also die allermeisten kommen von dort her. Und das Arbeitsgesetz tut tatsächlich vorschreiben, dass Arbeitnehmer auch an anderen als denen von den Kantonen anerkannten religiösen Feiertagen dürfen die Arbeit aussetzen. Es wird aber auch gesagt, dass das natürlich im Voraus muss mitteilt werden, damit die Arbeitgeberin sich auch darauf einrichten, und zwar spätestens 3 Tage im Voraus.
Okay. Aber dann hat in dem Fall der Ali mehr Feiertag zu gut. Also hat er dann auch frei an der christlichen Feiertag oder muss er dann arbeiten?
Nein, in der Regel sind dann eben die staatlichen Feiertag, oder? Die sind, wie soll ich sagen, da ist dann wie ein Arbeitsverbot. Es gibt das wie der Sonntag gleichgestellt, da hat er auch frei.
Angenommen, die Arbeitgeberin ist kulant und der Ali darf jeweils beten. Da bleibt jetzt die Frage, wo soll er das genau machen? Also ist die Arbeitgeberin verpflichtet, ihm einen Gebetsraum zur Verfügung zu stellen?
Eine Pflicht im Sinne von einer klaren gesetzlichen Bestimmung, die sagt, die Unternehmen müssen das machen, das gibt es nicht. Aber man kann sich mindestens vorstellen, und das ist halt wieder ein Arbeitsrecht, oder, wo es halt um Abwägungen geht, dass man sagt, aus der Fürsorgepflicht von der Arbeitgeberin im Rahmen von der betrieblichen Möglichkeit allerdings nur, könnte das allenfalls eine Pflicht sein von der Arbeitgeber, dass sie das macht. Aber da kommt es dann wirklich sehr darauf an. Oder ein grosses Unternehmen, die haben wahrscheinlich die Möglichkeit, ohne grossen Aufwand irgendwo ein Räumchen zur Verfügung zu stellen. Aber wiederum, das kleine KMU, wo das nicht so ist, die müssen sicher nicht irgendwie einen zusätzlichen Raum mieten, nur damit dann das der Mitarbeiter kann beanspruchen kann. Also für mich auch hier eine Einzelfalloptik und auch das nächste Beispiel dafür, dass es einfach Sinn macht, wenn man sich im Voraus darüber austauscht und auch darüber schauen kann, was braucht es wirklich, was ist notwendig und was nicht.
Jetzt angenommen, Ali würde immer fasten während dem Fastenmonat Ramadan. Wie sieht es dort aus? Kann ihm das verboten werden? Und falls ja, mit was für einer Begründung?
Das ist natürlich auch eine ganz spannende Frage. Meines Wissens keinerlei Rechtsprechung, wo man sich orientieren könnte. Und im Gesetz ist auch nichts geregelt so zum Fasten, wie sich das jetzt im Arbeitsrecht verhaltet. Wenn ich jetzt eine Art eine Antwort geben müsste, und die wollen sie natürlich, bin ich der Auffassung, also generell an einem Mitarbeiter verbieten, du darfst nicht fasten. Das geht für mich zu weit. Das ist wirklich etwas sehr Persönliches. Und in aller Regel wird ja das Fasten auch die Arbeitsleistung nicht oder nur beschränkt oder in einem geringen Mass beeinträchtigen. Wenn es aber so wäre, dass das halt tatsächlich sich auswirkt, also der Mitarbeiter, weil er halt nicht trinkt, nicht isst den ganzen Tag, wirklich mehr als nur ganz, ganz minimal, sondern wirklich seine Leistung nachlässt. Oder wenn es um sicherheitsrelevante Tätigkeiten geht, wo man, ich sage jetzt ein Beispiel, vielleicht ein Pilot, könnte ich mir vorstellen, ein Linienpilot, wo das dann vielleicht, wo die Aufmerksamkeit ganz wichtig ist, dann muss man sagen, meiner Meinung nach, irgendwann überwiegt dann doch das betriebliche Interesse und dass man dann sagt, ja, du kannst eben deine Arbeitsleistung so nicht mehr ordentlich erbringen und dann müsste der Mitarbeiter aufs Fasten verzichten, beziehungsweise halt einfach vielleicht in einer abgeschwächten Form.
Also eben, das wäre zum Beispiel der Unterschied Büroangestellte oder Ambulanzfahrer, oder?
Das ist ein gutes Beispiel, dunkelt mich so. Ich bin jetzt nicht Mediziner, der das so beurteilen kann, aber jetzt einfach mal aus meiner Laienoptik kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man halt den ganzen Tag weder isst noch trinkt, dass irgendwo die Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit ein Stück weit leidet. Und dann eben, in einem Büro kann man sagen, es passiert nicht viel wahrscheinlich darum, aber ihr ein gutes Beispiel vom Ambulanzfahrer, das ist eben ganz entscheidend, dass man mit wachem Geist und voller Kraft tätig ist.
Jetzt angenommen, alle weigern sich, zum Beispiel einer Frau oder einer weiblichen Kundin die Hand zu schütteln und beruft sich dann dabei auf die Religionsfreiheit. Wie geht man da damit um als Arbeitgeberin?
Ja, schwierige Herausforderung, oder? Es ist auch da, ich muss mich leider wieder wiederholen, keine Rechtsprechung, keine gesetzliche Grundlage zu dem Thema, das findet man nicht. Also man muss wieder so Abwägungsfragen sich stellen. Einerseits die religiöse Freiheit von den Mitarbeitern. Ich tue jetzt mal unterstellen, das ist aus religiösen Gründen. weigert er sich. Und gleichzeitig gibt es natürlich ein mehr als berechtigtes Interesse von einem Unternehmen, dass gerade so eine Art geschlechtsspezifische dann, Ungleichbehandlung durch den Mitarbeiter, dass das natürlich nicht attraktiv ist, beziehungsweise dass das kann mit andere Mitarbeiterinnen in diesem Beispiel kann verletzen kann oder auch Kunden kann verletzen. Und gegenüber anderen Mitarbeitern gibt es eine Fürsorgepflicht. Also eine schwierige Situation. Reden miteinander, das wäre natürlich die einfachste Lösung, dass man das versucht, allenfalls den Mitarbeiter zu überzeugen, dass er ja, dass es halt einfach vielleicht jetzt in unserem eher westlichen Umfeld, dass das halt wirklich auf eine Geringschätzung rauslaufen kann, mindestens so kann empfunden werden von gewissen Personen und dass er da dann eben doch sich überwindet und halt die Hand schüttelt.
Kann man das dann nicht auch mit der Begründung von der Treuepflicht, also aus der Treuepflicht heraus fordern?
Das kann man mindestens anrufen als Arbeitgeberin, aber die Treuepflicht ist eben immer begrenzt durch die überwiegenden eigenen Interessen des Arbeitnehmers. Und da sind wir genau dann in der Diskussion vom Abwägen, oder? Ist jetzt eine Art die freie Entfaltung von der Religion, wo jetzt in dem Beispiel sich darin äußert, dass man eben nur einer Personengruppe tankt und der anderen überwiegt das oder überwiegt das nicht? Und das ist genau das Dilemma, das wir haben. Ich persönlich, ist klar, ich finde es sehr schwierig, wenn das Mitarbeitende machen, gegenüber Kunden, gegenüber Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Aber es ändert nichts daran, dass es ein schwieriger Abwägungsentscheid ist.
Es kommt auch darauf an, wirklich, wie fest das in der Religion verankert ist, der Grundsatz.
Finde ich schon, wenn es überhaupt gar keine religiöse Anknüpfung gibt. Wenn jemand das einfach macht, weil er einfach findet, Frau will ich einfach keine Hand geben. Warum auch immer. Nur Männer, dann ist das für mich natürlich eine andere Wertigkeit. Dann ist irgendwie das relativ hohe Gut von der Religionsfreiheit eigentlich gar nicht involviert.
Also der Arbeitnehmer müsste wahrscheinlich einfach nachweisen, dass sehr ein starker Religionsbezug da besteht.
Ich finde, das darf man von ihm erwarten. Auch wenn, muss man ehrlicherweise sagen, es gibt keine klare arbeitsrechtliche Pflicht, quasi ich muss Hand geben. Oder? Das ist auch wieder so. Also es fehlt auch auf der umgekehrten Seite für eine klare Rechtsgrundlage.
Also man hat wirklich so ein Gefühl, aus Arbeitgebersicht ist das Thema Religion relativ schwierig zu fassen. Also was man eigentlich macht, das lauert da und dort überall Fettnäpfchen, wo man reintreten kann. Jetzt, Herr Rudolf, vielleicht können Sie helfen, noch mal kurz auf den Punkt bringen, wie soll ich als Arbeitgeberin am besten mit dem Thema Religion am Arbeitsplatz umgehen?
Ja, was kann man als Tipp mitgeben? Oder ich würde mal sagen, sobald es zum Rechtsstreit kommt, ist es wirklich mühsam und mit dem ist niemandem dient. Und aus dem leite ich ab, dass es sinnvoll ist, dass man sich eben präventiv Gedanken macht und beispielsweise das Thema, das wir hatten, wegen Kopftücher, wenn sich das irgendwie sachlich rechtfertigt, dann wäre es empfehlen, dass das zum Beispiel im Kleiderreglement festgehalten wird. Dass es irgendwo also eine Art abgemacht wird, dann ist man sicher viel besser aufgestellt. Dann würde ich sagen, ja, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt und man vielleicht selber vielleicht keine Nähe hat zu irgendeiner anderen Religion, eine gewisse Grosszügigkeit fände ich nicht schlecht. Was meine ich damit? Dass man halt, wenn jemand doch vielleicht zweimal will beten, am Morgen, am Nachmittag, dass man ihm das während der Arbeitszeit beziehungsweise dann eine Pause will, dass man auf so Fragen Rücksicht nimmt. Dass man vielleicht sogar in grossen Unternehmen, wenn es möglich ist, vielleicht sogar eben einen Raum zur Verfügung stellt. Ich glaube, das wird im Ergebnis von den Mitarbeitenden geschätzt. Und es ist auch klar, Missbrauch dürfen die Mitarbeitenden nicht betreiben. Das ist ja nicht, nur weil es einen Raum gibt, dürfen sie nicht einfach dann stundenlang dort einfach Gadösen oder was auch immer. Also ich da eine gewisse Grosszügigkeit, wenn sich das Lad einrichten lässt, fände ich auch gut. Und ja, und dann halt offene Kommunikation gegenseitig, wobei ich finde, jetzt sind die Mitarbeiter gefordert, dass sie halt einerseits müssen äußern, was ihre Bedürfnisse sind, und gleichzeitig aber, sie sind ein Arbeitsverhältnis eingegangen, also es ist nicht einfach alles erlaubt, da müssen auch Konzessionen von den Mitarbeitenden dürfen erwartet werden.
Was mache ich jetzt, wenn ich eben so ein Kleiderreglement erstellt habe und ein Mitarbeiter von mir hält sich einfach nicht dran?
Das Erste, was ich machen würde, ist, dass man den Mitarbeiter darauf hinweist. Wir haben das abgemacht miteinander, die Regeln gelten, also bitte halte dich dran. Wenn es dann immer noch nicht respektiert wird, dann wird man vielleicht eine Stufe eskalieren, wird vielleicht eine formelle Verwarnung aussprechen. Ja, wenn das immer noch nicht nützt, dann kommen wir natürlich nicht ums Thema Kündigungen herum, dass sich dann Thema oder die Frage stellt, dass man sich von so einem Mitarbeiter trennt.
Und da stellt sich eben die Frage, kann man dann einen Mitarbeiter aus religiösen Gründen künden? Also aufgrund von der Zugehörigkeit oder eben seinen Praktiken?
Also wenn jemand gekündet wird, einfach nur wegen seiner Religionszugehörigkeit, wenn das allein der Grund ist, dann wäre das für mich klar eine missbräuchliche Kündigung. Die Religion, das ist letztlich eine persönliche Eigenschaft, aus dem darf man nicht künden. Aber wenn man dann im Gesetz anschaut, bei den Missbrauchstatbeständen, heisst dann eben, es gibt dann Rechtfertigung für die Kündigung, wenn es eben eine Art für die Ausübung von der Arbeit notwendig ist und der Mitarbeiter das halt nicht respektiert und damit eigentlich seinen Vertrag oder das Weisungsrecht verletzt. Also wenn es zum Kündigungsfall kommt, dann würde ich das Gericht am Schluss müssen entscheiden, ist es jetzt nur die Religionszugehörigkeit missbräuchlich oder gibt es eben zum Beispiel, wenn das Kleiderreglement abgemacht worden ist, akzeptiert worden ist und beispielsweise eben auch noch Sicherheitsgründe dafür sprechen, dann muss man sagen, dann ist die Kündigung eben gerechtfertigt, weil eben das Element von der Religiosität muss zurücktreten gegenüber der sachlichen Rechtfertigung aus betrieblicher Sicht.
Und was ist jetzt, wenn die Kündigung nicht gerechtfertigt ist? Was gibt es für Konsequenzen als Arbeitgeberin?
Da kann man jetzt für einmal wenigstens eine klare Antwort geben. Ich weiss, dass ich Sie da ein bisschen plage, weil es häufig einfach so ein bisschen schwarz-weiss nicht ist, sondern eben grau. Dort ist die Antwort klar. Also wenn sich so eine Kündigung wirklich als missbräuchlich erweist, dann gibt es Geld. Man kann sagen, immerhin, aber man kann umgekehrt sagen, nur. Also die Stelle, die ist verloren. Man kann also nicht klagen auf Weiterbeschäftigung, sondern dann wäre so eine Kündigung missbräuchlich, gibt eine Entschädigung, maximal 6 Monatslöhne. Das ist vom Gesetz so vorgesehen.
Roger Rudolph, beim Thema Religion am Arbeitsplatz. Was sind die 3 wichtigsten Take-Home-Messages?
Das erste Mal die Erkenntnis, auch wenn es eine Binsenwahrheit ist, es ist ein sensibles Thema. Es ist sensibel für die betroffenen Mitarbeiter, weil es geht um etwas sehr Persönliches. Es ist aber auch aus Sicht der Arbeitgebenden anspruchsvoll, weil man hat natürlich als Unternehmen an sich den Anspruch darauf, dass die Mitarbeitenden arbeiten, wenn sie ins Unternehmen kommen. Und da sind wir in einer Grauzone. Also man muss einfach das Gefühl wissen, das ist nicht irgendwie etwas Exotisches, sondern es geht um ein sensibles, vom Persönlichkeitsrecht grundsätzlich geschütztes Thema. Dann wäre es sicher wünschenswert, dass man eben proaktiv tätig wird, dass man miteinander redet, dass insbesondere auch Mitarbeitende vielleicht schon im Bewerbungsverfahren von sich aus allenfalls ihre Bedürfnisse ansprechen oder spätestens dann, wenn sie antreten, stellen. Und dass man beispielsweise durch ein Kleiderreglement von Anfang an für Klarheit sorgt.
Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, über ein interessantes, nämlich über spannende Urteile vom Jahr 2025. Roger Rudolph, was erwartet uns da?
Ja, also da kann ich wirklich sagen, da kommt viel Spannendes auf uns zu. Gerade in den letzten 6 Monaten, würde ich sagen, sind ein paar, teilweise sogar spektakuläre Urteile publiziert worden. Die werden wir zusammen anschauen. Es geht nur so ein bisschen als Appetizer, neudeutsch gesagt. Einerseits beispielsweise um abgesagte Ferien, wenn die Arbeitgeberin sagt, du kannst jetzt nicht gehen. Du musst arbeiten. Wie ist es denn mit Kosten, Reisekosten, die schon entstanden sind? Referenzen ein Thema. Wie ist es, wenn eine Arbeitgeberin sich weigert, eine Referenz abzugeben und der Mitarbeiter dann die Stelle nicht überkommt? Oder auch das Thema Aufhebungsverträge, immer wieder vor dem Gericht. Also wenn man gemeinsam, einvernehmlich, nicht durch Kündigung, sondern durch einen Vertrag auseinandergeht, da stellt sich die Frage, wie ist das eigentlich, kann man da jederzeit per sofort, kann man den Mitarbeiter allenfalls über den Tisch ziehen, weil der vielleicht gerade in einer schwierige persönliche Phase ist und er unterschreibt das halt und er verzichtet dann auf alles, geht das oder geht das nicht. Haftungsfragen werden wir anschauen, also da können wir wirklich versprechen, da kommt einiges Spannendes auf unsere Hörerinnen und Hörer zu.
Zuerst aber gehen wir jetzt in die wohlverdienten Weihnachtsferien. Roger Rudolph, wie feiern Sie eigentlich Weihnachten?
Also was ich sicher nicht mache, ich gehe sicher nicht an Weihnachtsmärkte. Das ist nicht so, wie soll ich sagen, meine Welt. Aber Spass beiseite, ich werde ein paar Tage ins Wallis gehen, in meine Heimat, wo ich herkomme. Ich werde dort in den Bergen sein und werde dann ein paar Publikationen schreiben und freue mich natürlich dann, wenn es wieder weitergeht, das nächste Jahr mit der nächsten Podcast-Folge.
Und warum nicht Weihnachtsmärkte? Zu viele Leute?
Ja, zu viele Leute und ich bin auch nicht so der Glühwein-Fan und ich finde irgendwie in diesen Ständen wird immer das Gleiche verkauft. Und, absolut okay, wenn andere das machen, also ist mehr mein Ding, aber wenn andere Freude haben und sich so einlullen von weihnachtlicher Stimmung, absolut bestens.
Also lieber ein bisschen eine ruhige Zeit. Und das wünschen wir auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz eine gute Weihnachtszeit und wir freuen uns dann aufs nächste Jahr.
Ganz genau, schöne Festtage.
Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolph.